Sturm auf die Häupe. Der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark. Mit Markus Terrant.
Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 54. Ausgabe. Wir sind im September, traditionell der Monat, in dem auch in Österreich das Transferfenster schließt. Wir wollen uns heute aber nicht mit einzelnen Transfers beschäftigen, sondern mit den Mechanismen des Transfermarktes an sich. Und für dieses spannende Thema hätte ich mir keinen besseren wünschen können als Benjamin Schunk seit Jahresbeginn als technischer Direktor beim Verein. Hi.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Du bist mit Micha Parenzen für die Kaderplanung verantwortlich, um das einmal zusammenzufassen. Da möchte ich gleich zu Beginn noch kurz bei dem Chef bleiben. Spannend ist nämlich, dass du mit ihm ja jetzt sehr eng zusammenarbeitest. Vertrauen spielt dabei natürlich bei euch auch eine große Rolle. Nicht zuletzt deshalb hat ja Andreas Schicker seinerseits auch Paul Peiduch nach Hoffenheim nachgeholt. Ihr, also Micha und du, habt jetzt aber euch bis zu deinem Bewerbungsgespräch gar nicht gekannt.
Das ist korrekt.
Und funktioniert trotzdem oder deswegen?
Ich hoffe. Ja, es ist eine spezielle Situation gewesen, weil ich glaube jetzt die ersten Monate waren extrem intensiv. Also da hat man sich sehr, sehr gut kennengelernt, würde ich sagen. Wenn man 24/7 aufeinander hängt oder ich glaube bei uns beiden kann man ja bei WhatsApp auch sehen, wie man am häufigsten schreibt. Ich glaube, da stehe ich bei ihm ganz oben und er bei mir auf jeden Fall. Insofern, ja. War es bisher eine sehr intensive Zeit und ich glaube, die Phase des Kennenlernens haben wir abgehakt, ja.
Wie überraschend war es eigentlich letztendlich für dich selbst, dass du überhaupt hier in Graz gelandet bist?
Es ging ja auch sehr schnell, muss ich sagen. Dass ich einen Schritt mache, war weniger überraschend. Das hatte sich dann die letzten Monate oder eigentlich dann mit dem Double in Leverkusen so ein bisschen abgezeichnet, dass Gespräche mit anderen Vereinen stattgefunden haben. Also ich konnte mich schon gedanklich darauf vorbereiten, dass ich gehe. Dass es dann am Ende das schöne Graz wird, das war dann auch ein bisschen überraschend, ja.
Also Vertrag mit dem Fremdenverkehrsverein läuft bereits.
Genau.
Schöne Graz.
Das stimmt.
Hättest du eigentlich eine Option gehabt, also anders gefragt, hättest du dich zwischen Sturm und wem auch immer entscheiden können?
Genau, das klingt jetzt mal ein bisschen blöd, wenn man da mit anderen Angeboten prahlt, aber es gab tatsächlich mit mehreren Vereinen Gespräche. Es ging eigentlich zu Beginn des letzten Jahres los, also Richtung, weiß gar nicht, Januar, Februar, hat jetzt ein bisschen gezogen und ja, gab Gespräche mit anderen Vereinen, wobei ich dann schon sagen muss, dass dann die Konstellation hier bei Sturm trotz der Ausgangslage, dass man weiß, man kommt in ein Konstrukt, was zu dem Zeitpunkt extrem erfolgreich war, was ja dann immer auch sehr viel Druck mit sich bringt, war das für mich eigentlich die Geschichte, die am besten gepasst hat vom ersten Eindruck an, vom Gefühl, und es hat sich dann auch bestätigt in den Gesprächen. Also war die erste Geschichte, wo für mich eigentlich von allen Seiten alles gepasst hat.
Das bist du im schönen Graz gelandet.
Im schönen Graz.
Hätten wir das geklärt, kommen wir zu dir als Person. Ich glaube, da gibt es einiges zu erfahren und ich glaube, es wird keine richtige Chronologie werden. Ich versuche es trotzdem irgendwie in einer nachvollziehbaren Reihenfolge. Und das ist jetzt der Punkt, an dem ich sagen darf, dass wir diese Folge am 22. August aufgezeichnet haben, ist wichtig, denn das ist 3 Tage vor deinem 34. Geburtstag.
Boah, Respekt, ja. Sehr gut.
So, gratuliert darf natürlich also nee, aus heutiger nicht. Sicht noch nicht werden, aber anders gesagt, vor 34 Jahren warst du noch ein Kölner Jung.
Ja, das ist richtig. Ja.
Oder bald ein Kölner Jung.
Ja, das stimmt. Das heißt, ja, ist meine Heimat aufgewachsen, also geboren, aufgewachsen, groß geworden und da hängt mein Herz dann schon auch am schönen Rheinland. Wobei ich dann sagen muss, es gibt ja noch Parallelen zur Steiermark, so von der Kultur, von den Menschen, deswegen gibt es da ein paar Parallelen, aber dann doch ein Kölner durch und durch, ja.
Also kein Kulturschock in der Steiermark.
In der Hinsicht gar nicht, nee, überhaupt nicht.
Danach ist es dann zwar nicht die ganz große Fußballerkarriere geworden, aber im Rheinland hast du das zentrale Mittelfeld beackert, kann man das so sagen?
Ja, wobei es war dann der Zusatz Rheinland-Pfalz. Also ich habe in Remagen studiert, das ist ungefähr eine halbe Stunde mit dem Regionalexpress von Köln aus. Und das war dann Rheinland-Pfalz. Und da habe ich dann, das war dann meine höchste Station als aktiver Fußballer, ja.
Da hört man dann schon, es ist nicht mehr das schöne Rheinland, sondern es ist einfach nur Rheinland-Pfalz.
Genau. Ja,
muss klar unterscheiden. Also kann man sagen, im zentralen Mittelfeld immer schon ein gutes Auge für andere Spieler gehabt?
Oder genau, oder einfach lauffaul, das kann auch sein. Ja, genau, war dann eher der zentrale Mittelfeldspieler, der ein bisschen was am Ball konnte. Aber genau, für mehr hat es jetzt nicht gereicht, ja.
Wobei, wenn es stimmt, ich glaube oder meine gelesen oder gehört zu haben, du hast danach auch eine relativ kurze Karriere, nenne ich es jetzt einmal, gehabt als Spielerberater.
Ja, das war tatsächlich der Einstieg. Also ich habe in Remagen studiert, Sportmanagement. Und im Rahmen des Studiums dann irgendwie für mich so den klaren Gedanken gefasst, ich will irgendwas im Fußball machen. Und es war, glaube ich, oder lag damals extrem im Trend, Spielerberater zu werden.
Du lachst?
Ja, weil es am Ende, ich will nicht sagen, es war eine Schnapsidee, aber ich habe es einfach gemacht. So ohne den Background zu haben, war selber kein Profi, hatte auch nicht den finanziellen Background, dass ich jetzt sage, ich kann das jetzt mal 1-2 Jahre ausprobieren. Hatte auch nicht die Erfahrung, habe einfach losgelegt. Und im Nachhinein muss ich sagen, sicherlich dann auch in der Zeit viele Fehler gemacht, weil man ein bisschen blauäugig an die Sache rangegangen ist, aber extrem viel gelernt. Also Netzwerk aufgebaut, gelernt, wie geht man mit Spielern um, wie überzeuge ich Spieler in Gesprächen, ohne jetzt vielleicht zu sagen, ich kann dir das und das bieten. Von daher gelernt, wie man mit Vereinen verhandelt, wie man Spieler anbringt. Also das Business quasi von aus jetziger Sicht von der anderen Seite kennengelernt. Und zwar eine extrem lehrreiche Erfahrung, ja.
Denke ich mir. Danach dann, und somit biegen wir dann auf die Transfermarktschiene ab, Jugendscout bei Leverkusen, stelle ich mir persönlich spannend vor, wenn du da wahrscheinlich auch mit vielen Eltern gesprochen haben wirst. Hat dir da dein Ex-Spielerberater-Job geholfen, um sie davon zu überzeugen, dass Leverkusen jetzt der beste nächste Schritt ist?
Ja, das war top, weil genau dann das eingetreten ist oder die Vorerfahrung, die ich dann hatte, hat das total geholfen. Und man denkt vielleicht, wenn Leverkusen kommt, wollen alle Jugendspieler kommen, aber am Ende ist es in NRW ein Ballungsgebiet. Ich meine, ohne mich jetzt zu blamieren, 16, 17 Millionen Menschen leben in NRW. Extrem viel Konkurrenz, Dortmund, Gladbach, Schalke, Köln, Bayern, Leipzig, die auch super aktiv waren in dem Gebiet. Deswegen war das schon wichtig, dass man da ein klares Konzept hatte und auch auftreten konnte. Und da hat sicherlich geholfen, dass man dann vorher schon Erfahrung hat.
Danach hast du dann das Nachwuchs-Scouting geleitet. Wie schaut so Jugend-Scouting bei einem Verein wie Leverkusen eigentlich aus? Warst du dafür vielleicht sogar auch einmal in Österreich?
Tatsächlich ja. Das war übrigens auch mein erster Berührungspunkt mit Christoph Wurm dann in dem Rahmen. Wir hatten damals ein Konstrukt, das Bayer Leverkusen dann gesagt hat, wir wollen uns nicht mehr nur auf NRW konzentrieren, sondern eigentlich deutschlandweit international aktiv sein im Nachwuchsbereich. Und hatten dann im Nachwuchs einen Chef-Scout und ich war dann quasi der Koordinator. Also habe die ganzen Sichtungsmaßnahmen koordiniert, war verantwortlich für die hauptamtlichen Scouts. Wenn ich es richtig im Kopf habe, hatten wir 6,5 hauptamtliche Scouts und 25 nebenberufliche. Also schon eine unglaubliche Anzahl. Ja, und haben dann Deutschland quasi bearbeitet und auch Teilmärkte international. Und da ging es dann viel um Koordination, Organisation, wie sieht die Struktur aus. Dann sind die Spieler in der Regel bei mir zusammengelaufen, die aufgefallen sind, darüber zu diskutieren, die nächsten Schritte einzuleiten. Teilweise auch Berater, die schon mit dem Boot waren, mit Spielern reden. Das war schon sehr, sehr umfangreich. Ja. Habe ich die Frage beantwortet?
Ja, okay. Also ich wollte gerade noch einmal darauf zurückkommen, weil du eben den Christoph Wurm ins Spiel gebracht hast, damals ja noch bei St. Pölten.
Genau.
Ich weiß es gar nicht, ist es dazu gekommen, dass jemand eben aus der Akademie oder wo auch immer von St. Pölten eben nach Leverkusen gewechselt ist?
Nee, aber wir hatten tatsächlich, also es ging auch schon ums österreichische Nationalteam, aber ich war dann auch in St. Pölten, da ging es um den einen oder anderen Spieler, ja. Das war ein Thema.
So, Thema sind die Spieler nach wie vor, mittlerweile allerdings eher für schwarz-weißes Trikot.
Genau.
Du hast schon angesprochen, danach ist es dann eben für dich bei Leverkusen eben als Koordinator für den Lizenzbereich im Prinzip im Management weitergegangen, also näher dran an den Profis, spannendes Arbeitsumfeld, wenn man jetzt noch schaut, im zeitlichen Kontext, also zu dieser Zeit in Leverkusen dort tätig gewesen zu sein, ist ganz nett, glaube ich, im Nachhinein.
Ja, die Wahrheit ist aber, und das war nicht gut für meine Work-Life-Balance, dass ich eigentlich, es war kein fließender Übergang, also ich habe diesen Job als Koordinator im Nachwuchs-Scouting gehabt und dann parallel schon für die erste Mannschaft gearbeitet. Das ist dann die Wahrheit. Aber ja, es war eine super lehrreiche Zeit, auch da die Arbeit in einem Profiverein aus unterschiedlichen Perspektiven kennengelernt, als einfacher Nachwuchs-Scout, damit mehr Verantwortung im Nachwuchs, mit hohen Anforderungen, was so Kommunikation, Organisation anging. Und dann halt nah am Sportmanagement der ersten Mannschaft dran. Nochmal mit anderen Aufgabenfeldern. Und war eine super Zeit, auch mit einem sehr erfolgreichen Ende dann ja, wo man viel mitgestalten konnte, aber eben jetzt auch nicht ganz oben war. Insofern aber eben zumindest auch viel gelernt und gesehen und mitgenommen hat.
Ich nehme an, dass in Graz dann auch öfter schon die Frage gekommen ist, wenn man mit solchen Namen wie Florian Wirtz und so weiter zu tun gehabt hat. Wie ist denn der eigentlich wirklich so?
Klar, genau. Wobei bei Flo würde ich sagen, das sieht dann jeder eigentlich, wie er ist. Klar, ich glaube, es ist schon interessant zu wissen, wie es dann bei einem deutschen Topverein funktioniert oder wie einzelne Spieler vielleicht sind. Das auf jeden Fall, ja.
Netzwerken, ich glaube, du hast das Wort sogar schon verwendet, ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um das Beackern des Transfermarktes geht. Wie legst du das an, diese Rolle? Also Netzwerken ist ein schönes Wort, aber das muss man ja auch tun oder können auch.
Ja. Also was tatsächlich dann in dieser Rolle in Leverkusen, wo es Richtung erste Mannschaft ging, in meiner Wahrnehmung und vor allen Dingen auch in der von meinem damaligen Vorgesetzten Devin Özek, schon ein Gamechanger war eben diese Marktpräsenz. Also nicht mehr nur auf Spielerberater zuzugehen, wenn wir den Spieler wollen, sondern eigentlich weit, oder wenn wir den Spieler abgeben wollen, sondern eigentlich weit im Voraus vorbeugend aktiv zu sein. Das war tatsächlich ein Thema, was wir dann relativ groß gemacht haben und habe ich auch versucht, hier zu übertragen, dass wir in Märkten aktiv sind, uns zeigen, präsent sind, Sturm Graz unabhängig auch von einzelnen Personen zu präsentieren, wofür stehen wir als Verein, was haben wir für Spieler, wie spielen wir, weil einem das oder uns das dann einfach auf mehreren Ebenen hilft, wenn wir vielleicht sagen, okay, wir wollen uns mal von einem Spieler trennen, dass es dann leichter ist, weil wir eben das Netzwerk schon haben, wenn wir Spieler wollen, dass Spielerberater schon vertraut sind mit der Spielidee, also da vorbeugend, präventiv aktiv zu sein, sodass es dann, wenn es zu dem Schritt kommt, nicht mehr diese riesen Vorlaufzeit da ist. Muss aber auch sagen, man wird wirklich zugespammt mit Nachrichten. Also ich glaube, die Kunst liegt ja noch ein Stück weit darin, sein Netzwerk so zu sortieren und zu filtern, dass man mit den richtigen Leuten spricht. Das ist eine Kunst, sicherlich auch ein Learning, dass man nicht mit zu vielen Leuten redet, sondern für sich schaut, wer sind wirklich die wichtigen Leute. Am Ende ist der Fußball eine kleine Blase, also ein Milliardengeschäft. Millionen Menschen interessieren sich dafür. Aber die dann wirklich was zu sagen haben, das sind dann sehr, sehr wenige. Und wenn man da die richtigen Leute kennt, dann braucht man gar nicht mehr das Riesennetzwerk, würde ich sagen.
Verkürzt den eigenen Arbeitstag extrem.
Ja, absolut. Das hilft für die Work-Life-Balance.
Genau. Muss wieder, genau. Du hast vor einiger Zeit eine externe Promotion begonnen, Name Entscheidungsfindungsprozess bei Spielerverpflichtungen in den Top 5 liegen. Mhm. Österreich gehört ja bekanntlich nicht dazu. Also was hast du heuer schon wieder dazugelernt, um diese Promotion vielleicht noch etwas zu erweitern?
Also habe mich da auf die Top 5 liegen konzentriert, viele Gespräche geführt mit Managern aus dem Fußball, aus den Top 5 liegen. Es war einfach interessant zu sehen, wobei bei Vereinen der Prozess beginnt, welche Personen involviert sind, aber auch wie sich das von Verein zu Verein unterscheidet. Deswegen würde ich jetzt gar nicht sagen, dass in den Top 5 Ligen so gearbeitet wird und außerhalb der Top 5 Ligen so, sondern eine Erkenntnis für mich war, dass eigentlich von Verein zu Verein sehr unterschiedlich gearbeitet wird. Unterschiedliche Herangehensweisen, es fängt ja für mich schon beim Titel an. Der Sportdirektor bei dem einen Verein hat die Aufgaben, bei dem anderen Verein ist es komplett konträr dazu. Insofern glaube ich, dass man das nicht auf die Liga beschränken kann, sondern wirklich sich das von Verein zu Verein sehr unterscheidet. Und was ich hier sehr schätze bei uns, dass die Wege extrem kurz sind. Also wir haben jetzt kein Riesenapparat. Wenn man wirklich eine Überzeugung hat von einem Spieler, oder es fängt ja damit an, wie bekomme ich eine Überzeugung? Da sind die Wege bei uns sehr kurz. Und dann, wenn wir eine Überzeugung haben, es zu versuchen umzusetzen, sind die Wege auch sehr kurz. Also wir müssen uns jetzt nicht, durchlaufen jetzt nicht 30 Runden, holen uns 10 grüne Lichter ein, sondern das kann sehr schnell gehen. Und das finde ich gut.
Und trotzdem, also es sind ja nicht immer nur die Spielerberater oder die Spieler selbst, die überzeugt werden müssen, sondern oft einmal, und das wird in anderen Firmen, in anderen Branchen nicht anders sein, muss man das Match im eigenen Haus gewinnen. Also man muss in dem Fall intern gut überzeugen können, um eben dann wen auch immer holen oder abgeben zu können.
100%. Treffen natürlich immer unterschiedliche Interessenslagen aufeinander. Dann hat man oft Gremien, die dann mehr darauf bedacht sind, im Budget zu bleiben. Oftmals dann Trainer, die dann sofort Verstärkung möchten. Management, die so ein bisschen dazwischen stehen. Das gilt es natürlich gut zu moderieren, aber ich finde, dass wir das in Bezug auf Sturm Graz ganz gut hinbekommen.
Videoscouting hat sich als Mittel zum Transferzweck mittlerweile durchgesetzt. Ja. Ab welchem Punkt geht ihr dann dazu über, den Spieler live zu beobachten? Und Anschlussfrage gleich, wie viel Aussagekraft hat dann dieses eine Spiel, das man wirklich live sieht im Vergleich zum Videomaterial?
Ja. Also wir haben nicht die Ressourcen zu sagen, wir decken alles mit Live-Scouting ab. Deswegen die Vorsichtung, Vorselektion wird absolviert über Videoscouting, Daten fließen mit ein. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt schauen wir live drauf. Gibt aber auch Fälle, wo wir es komplett auf Videoscouting beschränken. Ich kenne auch andere Vereine, die gar kein Live-Scouting mehr machen, also nur über Videoscouting gehen. Und wir müssen dann da für uns ein Maß finden, was du auch gesagt hast, inwieweit fällt dann eine Live-Sichtung ins Gewicht? Macht es wirklich Sinn? Manchmal macht es Sinn, das zu verknüpfen mit einem persönlichen Treffen mit Spieler oder Umfeld. Dann hat eine Live-Sichtung nochmal eine andere Bedeutung oder um zu schauen, wie es der Spieler beim Warmmachen verhält. In Leverkusen gab es einen Scout, der hat schon geguckt, wie der Spieler aus dem Bus aussteigt. Das fand ich persönlich ein bisschen übertrieben, aber also man kriegt schon über Live-Scouting nochmal andere Einblicke. Aber ich würde schon sagen, der klare Fokus liegt bei uns auf Video.
Kann mich erinnern, und wir sprechen jetzt von der Schwarz-Weiß-Zeit des Fernsehens. Ja. Probetrainings bei anderen Vereinen, sowas gibt es natürlich längst nicht mehr, weil alle irgendwie immer im Betrieb sind.
Ja, also im Jugendbereich, auch bei uns bei der zweiten Mannschaft, kommt das schon noch vor. Bei einer ersten Mannschaft kann man es nahezu ausschließen, außer es gibt irgendwie eine persönliche Beziehung, der Spieler ist vereinslos, dann kann es Sinn machen, aber dass wir jetzt Spieler einladen in ein Probetraining für die Kampfmannschaft, das ist. Würde ich als Mittel ausschließen.
Wie wichtig ist bei einer Transferüberlegung auch, dass der Typ Mensch in die Kabine passt, unabhängig jetzt von seinen Qualitäten, die er zweifelsohne haben muss?
Bei uns sehr wichtig. Trotzdem ist es am Ende immer eine Abwägung. Also wir als Sturm Graz können jetzt nicht sagen, dass wir Spieler bekommen mit überall einem extrem hohen Match, technisch, taktisch, athletisch, menschlich. Müssen da für uns irgendwo abwägen, geht dann auch ein Stück weit um die grundsätzliche Zusammenstellung des Kaders, dass das dann vielleicht mal aufgefangen wird, wenn diesen Spieler charakterlich nicht 1A mit Sternchen ist, aber natürlich die Basis sollte schon sein, dass der Spieler sich committet zum Spielstil, womit ja auch einhergeht, viel zu laufen. Das setzt ja auch gewisse charakterliche Themen voraus, in der Truppe gut klarkommt, sich hier mit der Region anfreundet, sich einfach bereit ist, auf das Projekt einzulassen, das ist dann die Grundvoraussetzung. Und dann gibt es immer mal Spieler, die nochmal mehr in eine Führungsrolle reingehen, andere, die sich da ein bisschen rausnehmen. Das ist dann am Ende mal Abwägung, wie passt es in den Kontext der Kaderzusammenstellung.
Keine Ahnung, ob die Frage vielleicht sogar völlig daneben ist, aber kann man das betiteln, woran Transfers letzten Endes am öftersten scheitern, wenn es passiert?
Ich glaube, was man grundsätzlich verstehen muss, ist, dass es eigentlich keinen einzigen Verein oder Manager gibt, wo jeder Transfer sitzt. Der ein oder andere Manager schafft es, das vielleicht dann besser zu verkaufen, beziehungsweise Dinge gegenüberstehen an Transfers, die gut funktionieren. Aber grundsätzlich ist es so, dass es, also mir ist nichts bekannt, dass jeder Transfer sitzt. Und ich denke, dass es dann am ehesten so ist, dass es daran scheitert, dass es tatsächlich der Spieler sich dann irgendwie charakterlich nicht richtig einfügen kann, vielleicht auch Probleme hat, anderes Land, mit der Sprache nicht zurechtkommt, sich in der Mannschaft, in der Stadt nicht wohlfühlt. Das sind dann Faktoren, die man nur schwer beeinflussen kann. Man kann viele Gespräche führen, sich Infos einholen, wie tickt der Spieler. Aber wenn er dann wirklich vielleicht zum ersten Mal aus seinem eigentlichen Umfeld raus ist, dann steht man vor Herausforderungen, die man vielleicht vorher gar nicht genau, von denen man vorher nicht weiß und die es dann auch, wo es auch schwer ist, das abzuklären im Vorfeld.
Auch so eine Frage, wenn Transfers anstehen oder ne, eigentlich nicht, eigentlich nachdem Transfers abgeschlossen worden sind. Ja. Wie lange ist ein Spieler beim Verein oder an den Verein gebunden? Natürlich auch eine Frage, die man sich als Verein stellen sollte. Wie perspektivisch sehe ich diesen? Aber das ist dann schon oft spannend zu sehen zwischen, also die Spanne der Jahre, die dann letzten Endes auch aussagt, oder einiges aussagt über die Aktie, nennen wir es einmal so, die man sich geholt hat.
Genau, ein Jahr macht in der Regel wenig Sinn. Ja, ich finde mit 2 Jahren setzt man sich selbst unter Zugzwang, weil dann der Spieler, wenn er im ersten Jahr gut performt, man dann zur zweiten Saison unter Druck steht. Deswegen reden wir in der Regel eigentlich immer über 3 Jahre oder 4. 2 können mal Sinn machen, wenn die wirtschaftliche Situation ist oder so ist, dass man dem Spieler nicht das Topgehalt zahlen kann und im Gegenzug ihm dann dafür eben bei der Laufzeit entgegenkommt. Aber ja, in der Regel würde ich sagen, redet man über 3 Jahre.
Warst du eigentlich überrascht über das, oder keine Ahnung, vielleicht hast du es ja auch gewusst, wie das Gehaltsniveau in Österreich in dieser Liga ist, jetzt im Vergleich zur Bundesliga, die du ja dann schon gekannt hast?
Also, nee, nicht unbedingt. War ja dann im Vorfeld auch Thema, bevor ich unterschrieben habe, Einblicke zu bekommen, wie die Gehaltsstruktur aussieht. Ja, würde sagen, man kann als Fußballprofi bei Sturm Graz ganz gut leben, über die Runden kommen.
Man hat am Monatsletzten noch Geld.
Das hoffe ich. Ja, am Ende ist es so, dass, glaube ich, jetzt kein Spieler sagt, ich komme jetzt wegen dem Geld nach Graz. Das sind dann andere Gründe, aber trotzdem zahlen wir hier sehr, sehr ordentliche Gehälter.
Und man kann perspektivisch, das ist ja mittlerweile schon angenehmerweise die alte Geschichte, man kann perspektivisch hier dem jungen Spieler etwas bieten, indem man ja auch auf jetzt mittlerweile schon gute Beispiele verweisen
total,
kann.
Total, total. Und ich finde auch über die strahlenden Beispiele hinaus, also jetzt über ein Emega, Biret, Heulund hinaus, finde, dass es da andere Themen gibt, ob wir jetzt einen Hödel nehmen, der jetzt in die erste Mannschaft gekommen ist, Leon, der sich gut macht, aber selbst ein Amadi Kamara, wo man jetzt sagen muss, er hat den Durchbruch bei uns nicht geschafft und ist jetzt trotzdem in Ligue 1. Also insofern glaube ich, dass wir eine Fülle von Beispielen haben, wo man Spielern einfach aufzeigen kann, okay, wenn du hier zu Sturm kommst und dich gut machst, gut entwickelst, dann hast du sehr, sehr viele Möglichkeiten.
Hast du dich eigentlich vor deiner Zeit in Graz schon einmal mit dem Verein, vielleicht sogar einem Spieler von Sturm Graz beschäftigt?
Die eben aufgeführten Spieler, die waren vorher schon präsent. Der Verein war mir ein Begriff, die Liga auch. Also ja, der Verein war ein Thema, auch über Österreich hinaus. Ehrlicherweise jetzt nicht im Detail, aber klar, das ein oder andere Interview gelesen, mit dem Verein beschäftigt, eher da mit einzelnen Spielern. Ja.
Bei Sturm gibt es ja, nicht nur bei Sturm, aber eben auch bei Sturm gibt es ja eine Spielphilosophie, die sich eben von der Akademie bis hin zu den Profis durchzieht. Um wie viel einfacher macht diese Tatsache deine Arbeit?
Wir sind halt sehr klar in der Spielart, dementsprechend auch in den Profilen. Und das ja, erschwert und erleichtert es zugleich. Erschwert dahingehend, dass wir halt ein Stück weit eingeschränkt sind, was die Profile angeht. Also jetzt nicht auf der jeweiligen Position riesig viele Optionen haben. Aber es erleichtert natürlich, weil wir eben wissen, was wir wollen. Nur eben dann einen Ticken weniger Auswahl haben, als wenn wir jetzt da ein bisschen offener sind für andere Profile.
Kommen wir in die Gegenwart. Nach zwei Saisonen mit Titeln haben viele damit gerechnet, dass es mit den Abgängen, die auch passiert sind, qualitativ schwierig werden könnte. Zumindest in der Liga scheint die Klasse aber noch vorhanden zu sein, um auch heuer wieder vorne mitspielen zu können.
Ja, ich finde, also ohne jetzt konkret auf eine Zielsetzung einzugehen, ich finde, wenn man sich die Startelf anguckt, ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet, aber wenn ich jetzt bei 10 Feldspielern bin, war 9 letzte Saison schon da und eigentlich in der Rolle auch als Stammspieler. Insofern, glaube ich, haben wir es ganz gut gemanagt, dass wir jetzt den Kern der Truppe beisammen gehalten haben, keinen riesigen Umbruch haben, sondern weitestgehend beisammen geblieben sind. Und finde, das muss auch ein Stück weit uns ausmachen. Ich nehme jetzt mal Tocci als Beispiel, der letzte Saison dann eher in der Rolle als Ersatzspieler, Bankspieler, Einwechselspieler war und jetzt eben den Step gemacht hat und stand jetzt dann die Rolle als Stammspieler hat. Max Johnson im Winter im Beispiel, Gazi Begovic geht, er rückt nach. Und das wird nicht immer möglich sein. Wir werden nicht auf jeden Abgang direkt die Lösung parat haben aus dem eigenen Kader. Aber das muss einfach Teil von unserem Weg sein.
Aber es ist, und jetzt nur, um es auch denen auszurichten, die vielleicht schon lauter klopfen, als es gehört wird, ja. Das ist schon auch ein gutes Zeichen oder in dem Fall wiederum ein gutes Argument für euch, um eben beispielhaft erklären zu können, wie hier gearbeitet wird und dass es eben diese Möglichkeiten zumindest damit geben kann.
Total. Also ich finde, wir haben ja jetzt auch ein bisschen was gemacht am Transfermarkt. In der Wahrnehmung liegt schon länger zurück. Aber ich finde bei Philipp Roska, Axel Kayombo auch, Tim Oermann, das waren jetzt 3 Jungs, wo es extrem viel Konkurrenz gab. Wenn ich jetzt vor allen Dingen an Axel denke, das war schon eine harte Nuss, weil da extrem viele Vereine dran waren. Das war wirklich eine außergewöhnliche Situation. Und da war einfach das sportliche Konzept dann ausschlaggebend. Die Beispiele aus der Vergangenheit, der sportliche Erfolg, dass der Spieler dann gesagt hat, okay, kann ich mich voll mit identifizieren, macht für mich total Sinn. Er hätte sicherlich jetzt woanders deutlich mehr verdienen können. Der Verein hätte nochmal ein anderes Standing vielleicht gehabt. Aber ja, deswegen zieht das auch noch bei externen Spielern.
die Jungen, du hast du schon angesprochen, wie schwierig ist es, junge, talentierte Spieler in einen Profikader zu installieren? Ich frage deswegen, weil ja immer wieder der geübte Sturmfan übersieht, wer schon alles im Profikader ist, ja, und immer gerne mehr hätte, also noch mehr Eigenbauspieler, noch mehr, die eben schon immer die schwarz-weiße, ja, DNA hatten. Aber eben, um das einmal zu thematisieren, wie schwierig ist es eben, einen jungen Spieler letzten Endes sogar von Sturm 2 zu Sturm 1 zu hieven?
Ich weiß nicht, ob es immer noch was mit jung oder alt zu tun hat. Für mich ist es am Ende gut oder schlecht. Und ich glaube, dass wirklich ganz, ganz wichtig ist, und mit dem Thema habe ich mich wirklich viel beschäftigt, dass du einen Kern hast, der beisammen bleibt über Jahre. Und wenn du das hast, gestandene Spieler, die sich mit dem Weg identifizieren, die vielleicht auch, also klar, den Antrieb haben zu spielen, aber deren Motivationslage jetzt im täglichen Training nicht mehr ist, ich muss dem Trainer was beweisen, um zu spielen, sondern nochmal mehr diesen Teamgedanken im Kopf haben und zu sagen, okay, wir trainieren, um zu gewinnen, und die dann automatisch auch nochmal eine andere Rolle einnehmen in der Mannschaft, junge Spieler an die Hand nehmen, glaube ich, dass das die Basis ist, dass man einen Kern hat von gestandenen Spielern, die eine Persönlichkeit haben, aber auch mit Leistung vorangehen, und drumherum, ja, ich will nicht sagen, dass es dann Selbstläufer ist, aber du drumherum dann die jungen Spieler hast, denen es dann relativ einfach gemacht wird, sich in dieser Gruppe zurechtzufinden.
Weil du den Kopf schon angesprochen hast. Es ist schon auch ein Risiko. Einerseits freuen sich die Fans natürlich, wenn jemand aus dem eigenen Nachwuchs es zu den Profis schafft. Andererseits sind es dann vor allem vielleicht auch für junge Talente, wenn wir dann doch beim Alter bleiben, schon auch oft sehr große Schuhe, die sie sich da anziehen müssen, um dann eben gleich in dieser Liga wieder zu performen.
Genau, aber da komme ich wieder zu dem Punkt zurück, was habe ich für einen Kern? Und ich glaube, dass da darüber viel abgefangen wird. Also wenn ich wirklich diese Jungs habe, die vorangehen, die auch in der Wahrnehmung als Leistungsträger gesehen werden, dann ist es als junger Spieler auch einfacher, langsam in eine Rolle reinzuwachsen. Und glaube, dass es auch da ganz entscheidend ist. Ich finde es top, wenn das Umfeld emotional ist und viel fordert und viel sehen will. Und glaube, dass es aber ganz, ganz wichtig ist, dass wir intern sehr klar sind, ruhig sind, die Spieler in die Hand nehmen, ihnen ihre Rolle sehr genau erklären. Und dann glaube ich, dass das oder diese Mischung sehr, sehr spannend sein kann. Wenn natürlich alle durchdrehen, wird schwierig. Deswegen muss es unsere Aufgabe sein, dass wir intern ruhig bleiben. Aber klar, da spielt dann auch der Charakter von den Jungs eine Rolle. Und da mache ich mir jetzt aber bei den Jungs auch wenig Sorgen.
Spieler zu leihen ist mittlerweile ein gutes Mittel geworden, um fehlende Qualität schnell in den Kader holen zu können. Ja. Das ist einerseits verlockend, weil auch relativ günstig, aber andererseits auch schwierig, weil sie meistens ja nach einem Jahr wieder weg sind. Noch dazu ohne Transfererlös. Also wie sparsam sollte oder muss man vielleicht sogar umgehen mit Leihspielern?
Wir wollen kein Leihverein sein, der jetzt irgendwie sechs Leihen in seiner Mannschaft hat. Punktuell kann es total Sinn machen. Also ein bis drei Leihen halte ich für total vertretbar, weil, wie du es gesagt hast, du dir eben kurzfristig Qualität dazu nehmen kannst. Und da macht es absolut Sinn. Und man muss aber auch sagen, es gibt mittlerweile auch Leihmodelle, von denen man dann auch wirtschaftlich profitiert. Über Beteiligungen, wenn der Spieler danach einen Step macht, Prämien, wenn der Spieler viel spielt. Also es gibt schon Möglichkeiten, auch an einer Leihe oder durch eine Leihe wirtschaftlich zu profitieren. Aber im Vordergrund steht schon, dass der Spieler in diesem Jahr sportlich performt. Und deswegen ist für uns eigentlich auch klar, dass wir nur Leihen machen, wenn wir das sehr, sehr starke Gefühl haben, dass wir auf der Position Bedarf haben und der Spieler ins Spielen kommt. Weil es gibt bei einer Leihe eigentlich nichts Schlimmeres, als wenn der Spieler nicht spielt. Spieler unzufrieden, weil er eben nur ein Jahr da ist. Wir sind unzufrieden, der abgebende Verein ist unzufrieden. Aber ich stehe dem Thema positiv gegenüber. Ich glaube, wenn wir ein bis drei Leihen in der Truppe haben, macht es absolut Sinn, genau, wenn die Qualität stimmt und wir Bedarf auf der Position haben.
Memo und mich, ich habe heute gelernt, dass man auch nach einem Leihspieler, nach einer Leihe mit dem Spieler, der dann wieder zum abgebenden Verein zurückgeht, auch verdienen kann. Habe ich nicht gewusst.
Ja, es wird immer kreativer auf dem Transfermarkt, ja.
Immer neue Erlösmodelle, ja. So, dann schauen wir mal, welche Zu- oder Abgänge so auf Sturm noch zukommen. Aber bevor wir diese Podcast-Folge schließen, noch ein paar private Fragen, damit wir dich noch etwas besser kennenlernen. Hast du deine Kumpels eigentlich beim privaten Fußballschauen früher oft genervt, weil du also, keine Ahnung, viel analytischer und somit emotionaler dem Spiel zugeschaut hast? Oder bist du grölend mit dem Kölsch in der Hand? Also wie stelle ich mir dir vor?
Jetzt haue ich einen raus. Ich habe sogar immer noch eine Dauerkarte beim 1. FC Köln tatsächlich. Das habe ich in Leverkusen nie jemandem erzählt, aber ja, war jetzt ewig nicht mehr da. Aber ich glaube, ich kann schon ganz gut trennen. Man verliert so ein bisschen diese, weiß ich nicht, diese Fußballromantik so ein Ticken, weil dann doch eben auch viel Geschäft dabei ist. Aber ja, ich saß jetzt nicht vorm Fernseher und habe meine Kumpels genervt mit irgendwelchen Analysen. Also da, ich kann Fußball immer noch sehr gut genießen, ja.
Also Klugscheißen gehört nicht in die Freundesohne.
Nee, würde ich nicht sagen.
Du bist jetzt 9 Monate im schönen Graz. Ja. Vielleicht habe ich mir die Antwort damit selbst gegeben. Wie gefällt es dir hier so in der Stadt allgemein?
Sehr gut. Also ich glaube nach, ich weiß nicht, im Januar hätte ich gar keine Rückmeldung geben können, weil ich wenig gesehen habe. Wurde es auch früh dunkel. Also richtig gut. Meine Family war ein paar Mal da, Freunde waren auch schon da. So das Netzwerken in der Stadt, was soziale Kontakte angeht, fällt jetzt noch ein bisschen schwer. Aber ich mag, also mir gefällt es richtig gut, muss ich echt sagen. Fühle mich sehr wohl.
Sehr schön. Was machst du, wenn du zu Hause alleine auf der Couch sitzt? Ist es dann so Netflix und Chill, Zocken, Kochen, keine Ahnung, Briefmarken sammeln?
Also ich wurde intern ein bisschen ausgelacht, weil ich im Interview gesagt habe, ich würde sehr viel Sport machen, was so scheinbar nicht rüberkam. Also ich versuche viel Sport zu machen, sagen wir es so. Nicht in der eigenen Wohnung, sondern dann außerhalb.
Also du brauchst für den Sport mehr als deine beiden Daumen.
Ja. Also an sich häufiger mal joggen, schwimmen, Tennis spielen ab und an, aber hat aktuell noch Seltenheitswert. Ja, und zu Hause koch schon gerne, ja, und chill dann einfach. Bin einer der, glaube ich, letzten Menschen, die noch Free TV gucken.
Also, du bist das.
Ja, ich bin das. Ich sorge für die Einschaltquoten. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie ist das so hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob das Teil der Erziehung war, aber irgendwie, weiß ich nicht. Tagesschau gehört noch so zum Programm. Ja, so ein paar, also ja, Free TV, Talkshows und sowas, ja. Also Netflix, klar. Jeder hat, glaube ich, einen Netflix-Account, aber.
Aber die Talkshow, wo über die wirklich wichtigen Dinge des Lebens gesprochen wird, so da bist aus. Du zu Hause.
Da bin ich dabei, ja.
Benjamin, nennt dich außer am Amt überhaupt jemand Benjamin oder kommt dir das extrem seltsam vor, weil du überall anders als Benny oder wer auch immer gerufen wirst?
Also Benny hat sich eingebürgert. Meine engsten Freunde sagen Benjamin. Ich weiß auch nicht warum, aber ja, eigentlich sagen alle
wie Benny. Exotisch.
Nee, Benny, ja.
So, dann soweit sind wir noch nicht. Danke, Benny. War sehr interessant und viel Erfolg natürlich auch bei deiner Arbeit, denn am Ende ist die ja dafür mitverantwortlich, ob es für die Sturmfans was zu jubeln gibt. Vielen Dank für deinen Besuch.
Vielen Dank.
Und dann schließen wir diese Podcast-Folge und wie immer gilt, habt ihr Wünsche, worüber wir vielleicht einmal reden sollten, dann bitte einfach ein E-Mail an podcast@antenne.at.
Sturm auf die Häupe, der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark.